Hi und herzlich willkommen hier im Podcast Produktmanagement Impuls. Hier geht's um modernes Produktmanagement, strategisches Wissen für Produktleadership, Transformation zu mehr Marktorientierung oder kurz, wie du den nächsten Umsatzbringer kreierst. Wir sind Anselm Zebner und Bernadette von Wittern. Anselm ist Gründer der Evolute GmbH, der ersten Software, die speziell für Produktmanager in der Industrie entwickelt wird und 30-mal schnellere Kundenbefragungen ermöglicht. Und ich bin Trainerin für Produktmanagement und Inhaberin der Product Lounge, der Community zur Aus- und Weiterbildung für Produktmanager und Produktmanagerinnen. Und wir haben heute eine neue Folge. Heute soll es um das Thema KI im Produktmanagement gehen. Und eben heute ist Podcast-Dienstag und wir können vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn Anselm und ich treffen uns jetzt heute hier spätabends schon zum zweiten Mal am Tag zur Aufzeichnung, weil wir heute Morgen in dem eigentlichen Zeitslot es nicht ganz bis zur Aufzeichnung geschafft haben, weil wir in einen Austausch gegangen sind, sehr viel diskutiert haben und darüber gesprochen haben, was wir heute euch in dieser Podcast-Folge erzählen wollen, was wir da bieten wollen, sind da auch wirklich in eine Diskussion reingekommen, weil ja, also ich kann das ja schon mal vorwegnehmen, ich jetzt nicht unbedingt der Early Adopter bin, wenn es um dieses Hype-Thema geht. Da können wir auch gerne nachher nochmal drauf einsteigen. Ne? Das Thema ist einfach so groß und es gibt schon so viel Content dazu und so viel Meinung dazu, dass wir jetzt nicht einfach eine weitere Folge machen wollten mit Tipps oder Einsatzmöglichkeiten im Produktmanagement, sondern wir wollten es wirklich ein bisschen tiefer machen und uns auch einfach die Relevanz von KI anschauen und das eben an einem ganz konkreten Use Case. Und da haben wir uns das Thema User Research ausgesucht. Anselm, warum User Research?
User Research ist ein Thema, was natürlich jeden Produktmanager und jede Produktmanagerin umtreibt. Und du hast es auch vorher so schön zusammengefasst. Es geht auch jedem so ein bisschen auf den Nerv, weil das ist anstrengend. Man muss viel in die Methodik reingehen und könnte beliebig viel tiefer reingehen, aber niemand, also kaum ein Produktmanager, ist letztendlich ausgebildeter User Researcher oder ausgebildeter Marktforscher. Und deswegen ist dieses Thema dann doch so spannend, weil was ist denn KI? KI ist ja auch öfters eine Art Sparringspartner. Wir haben einfach festgestellt, in diesem Prozess kann man viel unterstützen. Und deswegen haben wir uns das Thema heute ausgesucht. Und ich möchte ganz kurz noch auf eine Folge von der PMM Couch verweisen, vom Benedikt, wo er auch über das Thema KI im Produktmanagement gesprochen hat. Das war im September 23. Da war eine frühere Version von ChatGPT draußen und kann aber auch nur noch mal sagen, sehr empfehlenswert, sich das auch anzuhören. Wie gesagt, heute das Thema User Research. Und weil es so viele Leute zum Verzweifeln bringt, es braucht immer Zeit. Man braucht auch ein Sparring mit einem Kollegen, und letztendlich kosten einen Fehler manchmal auch die Glaubwürdigkeit. Und das war so die Motivation.
Die Folge zu Benedikt, die verlinken wir auch nochmal in den Shownotes für euch. Und es ist auch bei mir im Training oft so, dass das zur Sprache kommt natürlich. Ne? Wie kann man KI einsetzen, wobei hilft KI, ja, wie kann KI vielleicht auch das Leben von Produktmanagern erleichtern? Und die erste Frage oder auch der erste Gedanke ist natürlich immer der Einsatz bei dem Thema Market Research oder auch User Research, weil das ist einfach auch total pain in the ass. Ja? Also vor allem halt auch einfach die Daten zu sammeln oder die Informationen dafür zu bekommen. Und jetzt ist vielleicht einfach Market Research im Sinne von Marktzahlen, Daten, Fakten, Trends und so weiter vielleicht nochmal ein eigener Anwendungsbereich. Heute soll es einfach auch um User Research gehen, weil das ja auch etwas ist, womit du dich ganz stark beschäftigst, Anselm, ne? Was ihr ja auch einfach mit eurer Lösung, der Evolut-App, entsprechend umsetzt für die Produktmanager, ne, sodass sie da halt auch einfach leichter reinkommen können. Und User Research ist auch ein großer Baustein oder Inhalt bei mir im Training. Und da ist tatsächlich auch immer sehr viel Ratlosigkeit bei den Produktmanagern, weil User Research ist tatsächlich eine eigene Disziplin auch, ne? Also es hat auch viel mit einfach Forschung zu tun. Wie kann man Fragebogen gestalten? Wie geht man da überhaupt vor? Was gibt's für Fragetechniken? Weil natürlich auch natürlich die Art und Weise, wie man Fragen stellt oder wie man da auch vorgeht, funktioniert diese User Research, ne, oder liefert dann halt auch Ergebnisse oder eben nicht. Und User Research ist ja auch einfach ein sehr wissenschaftlicher Prozess, ne, der einfach mit sowas anfängt wie Hypothesen formulieren und so weiter und so fort. Oder ich glaube, da können wir auch gleich nochmal tiefer drauf einsteigen auf den User Research, wie man da genau vorgeht. Vielleicht können wir aber vorneweg nochmal ganz kurz zum Einstieg erklären, was genau ChatGPT jetzt zum Beispiel ist. Ne? Also es gibt natürlich noch andere KI-Tools, da können wir auch am Ende vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was es für KI-Tools gibt und wofür die angewendet werden. Aber jetzt hier für unseren Anwendungsfall User Research wollten wir uns eben auf dieses generative KI-Tool ChatGPT einmal konzentrieren. Anselm, ich glaube, du hast schon ein bisschen recherchiert, ne?
Ja, will da jetzt nicht in die Technik eingehen, sondern einfach als Inspiration. Also wir haben eben KI als Hype beschrieben und es gibt genug Leute, die sagen einfach, es mag ein Hype sein, aber es ist definitiv ein Hype, der Spuren hinterlässt und der in gewisser Weise bleiben wird. Und ChatGPT jetzt oder ähnliche Produkte, das heißt aus meiner Sicht textbasierte Assistenzsysteme, nenne ich das jetzt einfach mal so. Es gibt ja auch von Microsoft den Copilot, um da mal eine Perspektive zu setzen, was ich aus meiner Perspektive, ich bin ja mit Evolut CX GmbH ein Gründer einer Softwarefirma oder mit anderen Worten eines Startups. Für uns Startup-Gründer ist der Gründer von ChatGPT, der Sam Altman, eben schon vorher eine relativ große Prominenz gewesen, weil der zig Jahre lang den Y Combinator, das ist quasi die größte Unternehmerschmiede weltweit, geführt hat als Präsident. Y Combinator ist ein Coaching-Programm, flapsig ausgesprochen, also ein Accelerator-Programm für Startup-Gründer, die jahrelang hauptsächlich im Silicon Valley agiert haben und dann später expandiert sind mit Corona und das Programm quasi weltweit machen. Jemand, der sich für Unternehmensgründung oder klassische Startup-Methodik interessiert, findet da zum Beispiel die Y Combinator Summer School oder es gibt eben auch viel, ich nenne es jetzt mal so, viel Blogposts von Y Combinator, wo die ihr gesammeltes Wissen über Unternehmertum erzählen. Und deswegen auch einfach kurz zum Kontext, warum Sam Altman auch oft mit so Videos zitiert wird, warum Unternehmertum gut funktioniert. Also es ist letztendlich einer der bestvernetztesten Menschen im Silicon Valley. Und um da noch, also ein sehr, sehr signifikantes Unternehmen, was man letztendlich geschaffen hat, wo sich ja letztendlich Microsoft, Apple und die ganzen Großen drum betteln um Kooperation mit ChatGPT oder andersrum gesprochen, dieses Unternehmen, was jetzt 10 Jahre alt ist, plus minus, fordert letztendlich Google und ganz viele etablierte Unternehmen raus. Und der Infrastrukturanbieter, das ist mein zweiter Punkt, Nvidia, lange für Grafikchips bekannt, ist aktuell eines der einzigen Unternehmen oder das einzige Unternehmen, was die Chips herstellt, mit denen man sozusagen die Sprachmodelle trainieren kann. Also ChatGPT ist Nvidia-Kunde und das Unternehmen hat es geschafft, in die Unternehmensbewertung der richtig Großen im Silicon Valley und in der USA zu kommen und ist jetzt so viel bewertet wie der ganze DAX 40, also wie die wichtigsten deutschen Unternehmen an der Börse gelistet, zusammen. Und die machen quasi nur die Chips für diesen ganzen KI-Hype, um das mal einfach eine Perspektive zu geben. Das ist also nichts, was so schnell vorbeigeht, sondern das ist was richtig Großes, was da entsteht. Ist jetzt keine technische Definition gewesen, aber heute im Theorieteil einfach mal so, um die Signifikanz von ChatGPT und von den ganzen KI-Themen zu unterstreichen, auch wenn es in manchen Unternehmen erstmal verboten wird oder erstmal mit einer Distanz betrachtet wird oder kritisch, da passiert definitiv eine ganz, ganz große Menge.
Okay, das war jetzt nochmal interessant, der Background-Input. Aber jetzt lass uns in den User-Research-Prozess mal einsteigen. Vielleicht da, ne, wie startet man eigentlich eine User-Research? Ich hatte ja gerade vorhin schon gesagt, das ist im Grunde nichts anderes als wissenschaftliches Arbeiten. Wenn du jetzt vielleicht schon mal in deinem Studium oder in deiner Ausbildung, ne, eine Bachelorarbeit, eine Masterarbeit, was auch immer geschrieben hast und die vielleicht auch irgendwie empirisch war, dann hast du dich ja mit wissenschaftlicher Arbeit schon auseinandergesetzt und dieses Thema User Research ist genau gleich. Das bedeutet, wir starten mit einer Forschungsfrage. Du legst fest, was du eigentlich rausfinden möchtest. Ne? Was ist dein Ziel? Was willst du eigentlich wissen? Deine übergeordnete Fragestellung. Und im nächsten Schritt geht es dann darum, sich zu überlegen, ja, was gibt es vielleicht für Vermutungen schon? Ne? Welche Annahmen triffst du zu dieser Forschungsfrage? Welche Hypothesen formulierst du? Und das sind dann im häufigen Fall im Produktmanagement eben solche Sachen wie eine immer wiederkehrende Anfrage seitens des Vertriebs oder der Kunden direkt, ne, dass also der Vertrieb immer irgendwelche Kundenwünsche reinbringt oder mit dem Flyer vom Wettbewerb rumwedelt, dass da bestimmte Features und Funktionen vielleicht gebraucht werden und da entsprechende Kundenwünsche rein interpretiert werden.
Genau. Und was ich eben total spannend finde, ist, wenn wir jetzt so ein bisschen den Prozess der User Research durchgehen, dann ist es oft was, wo man, wenn man alleine an seinem Schreibtisch sitzt, nicht verzweifelt, aber manchmal doch gerne einen Sparringspartner hat, einen Kollegen, mit dem man sich austauschen kann. Was kann ich mit den Themen machen? Wie kann ich die auswerten? Mhm. Und wenn wir das mal betrachten und überlegen, wie oft gehst du wirklich methodisch davor? Wie oft tust du dich wirklich mit deinen Kollegen oder deinem Chef dazu wirklich ins Sparring begeben? Dann kann man zum Beispiel beginnt mit der Forschungsfrage, aber auch mit dem Thema, habe ich hier eine Liste von 20, 30 oder 10 Kundenwünschen, die ich in einem Word-Dokument habe. Sowas lässt sich wunderbar in ein KI-Tool hochladen und dann sagen, finde mir mal hier Gemeinsamkeiten raus, analysiere mir mal die Stimmung von dem Kundenfeedback. Hier gehen wir einfach mal diesen Prozess der Befragung durch. Was wollen wir denn nachher klären? Nach der Forschungsfrage haben wir die ersten Ansätze, gehen wir vielleicht drum, welche Kunden, welche Anwender willst du dazu befragen?
Das heißt also, du nutzt hier die KI als Sparring-Partner, auch irgendwo beim Sammeln von Ideen und Gedanken, beim Aufbereiten dessen, was vielleicht schon an Informationen im Unternehmen ist und das mal irgendwie gemeinsam zu durchdenken, also ne? Gemeinsam in dem ChatGPT-Dialog zu diskutieren, um so dann eine bessere Forschungsfrage formulieren zu können. Habe ich dich da richtig verstanden?
Mhm. Genau. Das kann man ja letztendlich durch Prompten machen. Zum Beispiel, meine Idee einer Forschungsfrage ist, oder was weiß ich, X und Y kam auf mich zu mit, wir sollten ein Produkt in Y machen. Wie können wir denn hier eine bessere Forschungsfrage definieren? Genau. Und im zweiten Schritt dann, wenn wir eben schauen, was haben wir schon für Anhaltspunkte, zu sagen, hey, folgende XY10 Themen haben wir übrigens schon. Hilft uns das bei der Formulierung der Zielgruppe und der Anwender? Oder jetzt kommen wir bald zum nächsten Thema, bei den Hypothesen. Das heißt, ich kann zum Beispiel die Forschungsfrage eben gemeinsam verfeinern. Ich kann aber auch Daten auswerten, wenn es darum geht, was haben wir denn schon von Kundenfeedback zu dem bestimmten Bereich, in dem wir arbeiten wollen.
Siehst du da eine Schwierigkeit darin, dass man diese Informationen hochlädt? Also weil ja auch ganz oft eben bei diesem KI-Thema auch über Datenschutz und oder halt ne auch die Intellectual Property und solche Sachen ja oft diskutiert wird oder ob das dann auch beim Unternehmen zugelassen ist oder nicht?
Hier würde ich vielleicht am liebsten drauf eingehen, auf das Thema Informationssicherheit, wenn wir mal durch den ganzen Prozess durch sind, weil ich glaube, das betrifft alle Themen. Also ist definitiv ein Punkt, den man mit beachten muss. Deswegen ist es gut, dass du ihn erwähnst. Aber das vielleicht machen wir übergreifend in unserem Abschluss. Bernadette, gestartet sind wir mit der Forschungsfrage. Dann hatten wir darüber gesprochen, dass man natürlich als erstes schaut, was hat man denn schon für Evidenzen oder für Datenpunkte, mit die sowieso schon vorliegen, wie Kundenwünsche oder Flyer vom Wettbewerb oder Serviceanfragen. Was würdest du denn als nächstes grundsätzlich klären, als nächsten Schritt, bevor wir in die Tiefe der User Research reingehen?
Na, dann ist ja der nächste Schritt, sich zu überlegen, okay, wen muss man denn jetzt befragen? Ne? Also für wen trifft es dann zu? Also die gehört dann auch nochmal einfach zu den Evidenzen vielleicht dazu. Wer sind eigentlich dann die Kunden und Anwender oder auch die Personas, die ich letztendlich ja näher erkunden muss, die ich besser kennenlernen muss? Und ja, auch hier ist vielleicht die ChatGPT-KI ein ganz cooler Sparring-Partner, um vielleicht diese Persona genauer zu beschreiben nochmal oder zu definieren oder vielleicht auch einfach gemeinsam mit der KI Kriterien zu überlegen, welche Persona besonders relevant sind, um dann natürlich auch in der Umsetzung entsprechende Personen auch rekrutieren zu können oder entsprechend ansprechen zu können.
Ja, und das Spannende ist jetzt haben wir so ein bisschen die Grundvoraussetzungen, wir haben eine Forschungsfrage, wir wissen, was wir so für Grunddaten haben und haben jetzt definiert, welche Personas haben wir. Manchmal geht es auch relativ pragmatisch, aber es macht doch öfters Sinn, sich diese Schritte Stück für Stück anzuschauen. Dann definieren wir und da hilft mir tatsächlich auch sehr stark ein Chat-Tool und eine KI. Dann definieren wir als nächstes Hypothesen, als vierten Schritt und als fünftes User-Research-Fragen. Wichtig ist wirklich, dass man sich nicht einfach so irgendwelche Fragen ausdenkt, sondern welche Hypothesen habe ich, also welche Annahmen treffe ich, die diese Forschungsfrage zum Beispiel, ich mache jetzt einfach mal ein echt komisches Beispiel. Brauchen wir eine extra Bohrmaschine für ruhige Umgebungen? Und dann denke ich mir dafür Hypothesen aus, die das entweder bestätigen oder falsifizieren. Das können dann eben entweder diese Forschungsfrage unterstützen oder nicht. Letztendlich herausfinden, was deine Hypothesen sind, musst du selber. Du kannst hier aber auch wieder gemeinsam mit bestimmten Prompts rausfinden, helfe mir in folgendem Kontext erste Hypothesen zu formulieren. Und ein typisches Vorgehen bei uns zumindest, wenn wir arbeiten bei Evolut, ist, dass man zum Beispiel erstmal ein kleines Brainstorming macht, dann fallen einem zig Sachen ein und dann überprüft man, hilft das überhaupt im Gesamtkontext oder kann ich das wegschmeißen? Was bringt mir das, wenn dieser Satz bestätigt wird oder wenn dieser Satz verneint wird? Diese Frage sollte man sich stellen, ansonsten hat man sich nur tolle Hypothesen überlegt. Und dann reduziert man das letztendlich, dieses Brainstorming-Gemachte, auf die wichtigsten 3 bis 5 Hypothesen, indem man wirklich fragt, was bringt es mir am Ende, wenn da eine Aussage bei rauskommt? Und auch hier lässt sich mit einem gescheiten Prompting eine Reduktion herbeiführen, indem man zum Beispiel sagt, in dem Kontext, den du jetzt hier kennst, ChatGPT, welche Hypothesen helfen uns weiter oder welche nicht? Wozu führen diese Aussagen, wenn die Hypothese falsifiziert oder verifiziert wurde? Hilft einfach in einem Brainstorming oder als qualitativer Sparring-Partner, nicht immer haben Kollegen Zeit, da mit einem zu arbeiten. Und ja, dann kommen wir letztendlich zu den richtig spannenden Fragen, den User Research Fragen. Und da merke ich in meiner Arbeit mit Evolut, dass das für viele auch ein Thema ist. Wie stelle ich überhaupt die Fragen richtig gut? Letztendlich sollte man pro Hypothese vielleicht 2 bis 5 Fragen sich überlegen, aber es sollte jetzt auch nicht so sein, dass ein Anwender oder Kunde mit einem irgendwie mehr als eine Stunde oder so reden muss. Idealerweise beginnt man mit einer halben Stunde Zielzeit und dann wird es eventuell hier oder da mehr, aber das sollte das Ziel sein. Wir müssen uns also diese Fragen einerseits auf Sinnhaftigkeit prüfen, also wie helfen die, diese Hypothesen oder diese Forschungsfragen zu bestätigen oder zu widerlegen. Und dann ist auch nochmal ein Punkt wichtig, wenn die Fragen zu suggestiv gestellt sind, dann antworten die Anwender oder die Kunden so, wie man es sich sozial erwünscht. Oder sie antworten ihrer Fantasie nachgehend, wir wollen aber eigentlich eine richtig gute Validierung. Und da empfehlen wir auch immer, da gibt es dieses Buch, The Mum Test, da empfehlen wir auch immer vergangenheitsbezogene Fragen, Fragen nach einem Verhalten, was man schon hatte. Ich mache das nur ganz kurz. Aber, und hier auch wieder ein Tipp, was kann man mit ChatGPT machen? Es gibt zum Beispiel diese Custom GPTs in der ChatGPT-Bibliothek. Und da gibt es zum Beispiel Custom GPTs, das nennt sich zum Beispiel eins The Mum Test Coach oder The Mum Test GPT. Und dann kann man einfach mal seine Fragen reinwerfen und sagen, hey, glaubst du, diese Fragen sind suggestiv oder wie könnte ich die ausgehend von der Methode des Mum Tests so verbessern, dass die Fragen wirklich eine Aussagekraft und eine reale Validierung.
Also ich glaube, dafür ist ChatGPT wirklich dann auch nochmal ziemlich gut geeignet, einfach die Formulierung zu prüfen und die Formulierung zu überarbeiten. Ne, wenn wir jetzt nochmal auch schauen in diesem User Research, wo steckt denn eigentlich jetzt die kreative und geistige Leistung drin? Und die steckt ja in der Formulierung der Forschungsfrage und dann auch der Formulierung der Hypothesen. Und hier geht's auch um Qualität, ne? Also wenn die Hypothesen nicht vernünftig formuliert sind und auch zutreffen, also die Forschungsfrage entsprechend auch unterstützen, dann kannst du ja User Research Fragen erstellen und ermitteln, wie du willst. Und die Antworten, die du darauf sammelst, die werden dir keine Erkenntnisse und keine Ergebnisse bringen. Ne? Und da ist halt auch ganz klar dein Produktmanagement-Expertenwissen, also über deinen Produktmarkt und deine Kunden und Anwender und deinen Markt und Wettbewerb und so weiter, entsprechend gefordert. Und ChatGPT oder KI löst es nicht für dich, ne? Also wird dir nicht die Forschungsfrage und auch nicht die Hypothesen formulieren. Da dient es dir wirklich als Sparringspartner, wenn dir der Kollege fehlt zum Austausch oder vielleicht um nochmal andere Gesichtspunkte reinzubringen oder allgemeingültige Vorstellungen vielleicht auch direkt zu erfassen, um da auch vielleicht schneller vorwärts zu kommen, effizienter zu arbeiten und ja, dann halt auch einfach dich dabei zu unterstützen, diese User Research Fragen, die dann in dem Interviewbogen drin sind oder in dem Interviewleitfaden drin sind, die dann auch vernünftig zu formulieren, sodass du da halt dir auch leichter tust, weil ja, da steckt vielleicht auch echt eine eigene Wissenschaft dahinter, wofür jetzt je nachdem, ne, man vielleicht als Produktmanager nicht der Superexperte ist. Und da ist auf jeden Fall, hilft es, die Qualität zu verbessern.
Ja, gerade bei User Research, das ist auch ein Thema, was viel im Internet diskutiert wurde, letztendlich weshalb auch die Trainingsdaten für ChatGPT im Allgemeinen darauf gar nicht so schlecht sind. Keine Ahnung hat meistens die KI, wenn es darum geht, spezifische Industrieanwendungsfälle zu haben. Dazu ist teilweise nicht so viel im Internet gewesen und dazu sind auch nicht alle Informationen öffentlich. Darauf ist es oft nicht trainiert. Kleiner Hinweis noch, sicherlich hat man dann seine Fragen und ich empfehle auch immer mit verschiedenen Versionen des Dokuments und der Fragen und der Hypothesen zu arbeiten, weil dann merkt man mal, wenn man mal 2 bis 3 qualitative Interviews geführt hat oder Expertengespräche geführt hat, oh, Folgendes habe ich vergessen oder Folgendes ist ja eine Quatschfrage, die bringt es nichts. Und nach den ersten beiden Tests gehe ich vielleicht ein bisschen in die Breite, in eine größere qualitative Befragung und kann dann am Ende, wenn ich ein paar gute Gespräche geführt habe, diese nochmal mit einer quantitativen Befragung, also zum Beispiel einem Fragebogen in der Menge validieren oder nach Ausnahmemeinungen oder nach gut begründeten Punkten gucken, die mir sonst die ersten 3, 4 richtig tiefen Interviews nicht gebracht haben. Also die Kombination davon, da empfehle ich im Prinzip so eine Art Stufenmodell.
Genau, also das ist ja auch einfach der logische nächste Schritt, weil ich kann ja nicht, also mir ist ja geneigt, einfach zu einem Online-Fragebogen überzugehen und den schicke ich dann an meine Kundendatenbank raus und hoffe dann, dass da was zurückkommt. Das kann ich ja nur machen, wenn ich vorher schon guten qualitativen Research gemacht habe und da ja auch entsprechende Antwortmöglichkeiten bekommen habe, ne? Also wieder neue Hypothesen auch formuliert habe. Ne? Das ist ja wirklich auch ein iterativer Prozess des User Research, genau. Dass ich ja mit jedem Schritt meine Hypothesen nochmal prüfen muss und auch nochmal formulieren muss und schärfen muss, damit ich da auch die Antwortmöglichkeiten vorgeben kann.
Wir sind jetzt, du hast es schon schön erwähnt, hast dann vielleicht einen Fragebogen, auch wenn es ein Online-Fragebogen ist. Man schickt es raus, dann hat man wieder ganz viel Content und dann kommt man zu einer Phase, wenn hoffentlich viele Ergebnisse zurückgekommen sind, dass man Ergebnisse auswerten kann. Und auch bei der Ergebnisauswertung kann es einem extrem helfen, also ChatGPT, man kann da PDFs hochladen, Excel-Tabellen hochladen, Texte hochladen und kann sich das dann verschiedentlich clustern lassen, sodass man das in verschiedene, also stützend für folgende Aussagen oder eben Negativaussagen hat. Auch ein sehr, sehr spannender Prozess, wenn man da dann die Daten hochlädt. Und auch hier wieder, also jetzt komme ich zu einem Punkt, der vielleicht zu beachten ist einfach. Wir haben jetzt gesagt, ChatGPT oder eine vergleichbare KI kann eben in dem ganzen Prozess unterstützen. Wir müssen aber, und jetzt kommen wir ein bisschen zum Abschluss unserer heutigen Session, natürlich wissen, was es bei euch im Unternehmen erlaubt. Also es ist sicherlich so, in den freien Modellen ist es mit der Informationssicherheit etwas anderes, wie wenn man in einem Premium-Tarif drin ist. In einem Premium-Tarif zum Beispiel werden die Daten nicht genutzt, um Learning zu machen. Wir wollen jetzt heute keine Beratung zu AGBs von ChatGPT geben, aber natürlich kann man im Großen und Ganzen sagen, es gibt noch das Modell von Microsoft, was ja auch auf ChatGPT beruft, die teilweise in verschiedenen anderen Rechenzentren sind. Und am Ende gibt es bei euch im Unternehmen sicherlich Empfehlungen, wie KI einzusetzen ist. Wenn ihr ChatGPT verwendet, solltet ihr da im Allgemeinen also definitiv keine Internas oder keine Personennamen oder ähnliches, also personenbezogene Daten hochladen. Was man allerdings machen kann, ist, wenn man sehr allgemeine Informationen hat und sich auf Basis von allgemeinen Informationen ein Sparring gibt. Das vielleicht mal so als allgemeiner Hinweis dazu, dass man dies noch beachten muss.
Ja, also ich finde auch genau dieses Thema Daten analysieren, Ergebnisse auswerten, das ist ja auch was ewig viel Zeit nimmt. Ne? Das ist ja wirklich auch eine anstrengende Übung und kostet viel Zeit. Und da, dass da einfach die KI unterstützt und hilft, das ist wirklich super cool. Und ich glaube, das ist wirklich ein Nutzen der KI. Und dann, ne, also klar, was ist erlaubt im Unternehmen, was kann man nutzen? Interessant, finde ich, wird es dann, wenn man zum Beispiel auch einfach ein unternehmensinternes KI-System dann irgendwann aufbaut oder hat, etabliert und es wirklich mit den eigenen Informationen, mit dem Wissen im Unternehmen auch gefüttert ist und dann einem da so richtig immer entsprechend helfen kann. Ne? Weil darum geht es ja auch immer so ein bisschen, woher kommen die Informationen, wo wissen wir es? User Research, den kann man hier in Deutschland machen. Ne? Wenn man jetzt aber global tätig ist, dann muss ich vielleicht auch wissen, die Kollegen in den USA haben ihren User Research und die Kollegen in Lateinamerika haben ihren User Research und jetzt muss ich hier globale Produkte machen. Und sowas dann, also als unternehmensintern in einem KI diese Informationen zu haben, dann wird's richtig spannend und interessant, dieses Tool auch zu nutzen.
Also der User Research Prozess, sind so ein paar Phasen durchgegangen, aber sollte man einfach mal probieren. Und uns ist immer wichtig, dass da auch ein paar Praxiseinblicke zusätzlich noch zu geben. Und deswegen will ich einfach mal andersrum fragen, Bernadette, du hast am Anfang von unserer Podcast-Folge sowas angedeutet, hast dich da eher als Early Majority bezeichnet, bezogen auf ChatGPT. Ich frage mal so, was ist denn da erstmal deine Haltung oder deine Meinung dazu? Und wo setzt du denn bei dir in der Product Lounge KI ein?
Ja, das war ja auch heute Morgen so ein bisschen der Punkt, wo wir wirklich in eine konstruktive Diskussion reingekommen sind, was ja super spannend war, ne? Also ich bin, was solche Sachen angeht, solche neuen Technologien, ehrlich gesagt, kein Early Adopter. Also ich spiele nicht mit KI herum, weil ich irgendwie jetzt KI cool finde oder da irgendwie mich technisch super dafür interessiere und einfach das jetzt irgendwie gleich ausprobieren will und nutzen will. Ich bin da vielleicht auch als jemand, der mit der Entstehung des Internets und Computer und so weiter ja auch aufgewachsen ist, also jetzt ein früher Digital Native sozusagen ist, bin ich da einfach vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen zögernd, sondern eben ein Vertreter der Early Majority, der einfach die Sachen nutzt, wenn sie einen überlegenen Nutzen bieten, ne? Wenn sie ein vorhandenes Problem einfach besser lösen als alles bisherige. Und diesen Nutzen, den sehe ich jetzt tatsächlich im Moment an vielen Dingen noch nicht so ganz. Ich habe da auch letzte Woche irgendwo bei, ich glaube, es war auf Instagram, einen ganz coolen Post gesehen, wo jemand geschrieben hat, I want AI do my laundry and dishes so that I can be creative. And I don't want AI to do my creative work so that I can do more laundry and dishes. Und ne, so sehe ich das halt auch. Also wo kann KI helfen bei Sachen, die irgendwie zäh sind und öde sind oder, ne, oder halt einfach so Automatisierungsprozesse sind. Und da wird es ja auch an vielen Stellen schon eingesetzt. Aber ich glaube, da ist es halt einfach auch noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Für mich ist jetzt halt einfach, wenn es jetzt um kreative Arbeit geht, auch oder um Wissensaustausch geht oder um Denkprozesse geht, KI halt einfach der Durchschnitt, ne? Also KI liefert durchschnittliche Ergebnisse. Es ist ja jetzt auch schon besser geworden. Anfangs waren das ja teilweise wirklich auch ganz komische und witzige Ergebnisse. Man sollte ja da immer sein Gehirn auf jeden Fall einschalten und die Ergebnisse auch bewerten entsprechend und anschauen. Aber es ist halt trotzdem, also auch wenn ich es jetzt für Texte nutze, dafür benutze ich es tatsächlich, ne? Einfach vielleicht auch für Texte oder, ne, Ideen, was könnte man jetzt zum Beispiel in einem Blogpost schreiben oder in einem Artikel oder so schreiben über ein bestimmtes Thema und dass dann halt so eine Inhaltsliste zum Beispiel rauskommt. Und die Ergebnisse sind auch okay, aber sie sind halt durchschnittlich, ne? Und für jemand, der aber in einem Thema ein Experte ist oder richtig gut ist, dem ist es vielleicht nicht gut genug. Also jetzt auch, wenn es um Texterstellung geht, da habe ich zum Beispiel einen sehr guten Freund, der Copywriter auch ist, Produktmanager und Copywriter ist und er hat einfach ein super Talent, mit Worten umzugehen Und ganz ehrlich, seine Texte sind so viel besser als alles, was, also ChatGPT kann sowas einfach nicht machen, ne? weil ihm da die Kreativität fehlt. Und so ist KI halt ein Hilfsmittel für Brainstorming-Startpunkte, ne? Aber wenn es dann wirklich in kreative Lösungen geht, in einen Austausch geht, in einen Denkprozess geht, da finde ich, stößt die KI im Moment noch an ihre Grenzen oder ne, da bin ich vielleicht einfach für mich noch nicht so ganz zufrieden, wie ich es nutzen kann. Was ich aber, ne, wo es halt einfach effizient ist und mir auch wirklich hilft, ist zum Beispiel bei Texten, Texte überprüfen, E-Mails formulieren, schnell, ne, wenn ich jetzt halt vielleicht einfach einen kurzen Inhalt habe, aber jetzt irgendwie nicht drüber nachdenken will, wie ich das formuliere oder so, oder ein Mailing, also wobei nicht mal, meine Mailings sind alle von Hand geschrieben, ne? Aber vielleicht irgendwie so Texte, wo man jetzt mal keine Ahnung hat oder man hat gerade irgendwie so eine Schreibblockade oder irgendwas, da kann ChatGPT helfen, Übersetzungen hilft es mir, genau, und auch zum Beispiel bei meinem Buch, ne, das Buch, das wir ja gerade schreiben, ich zusammen mit meinem Co-Autor, dem Herbert Lippmann. Und da hilft es uns, diese verschiedenen Schreibstile, die wir haben, zusammenzubringen. Das Buch einfach nochmal zu glätten und so weiter, Grammatikfehler rauszubringen. Es ersetzt den Lektor nicht. Ne? Der Lektor wird sicherlich da nochmal drüber gehen müssen und da auch nochmal einen guten Mehrwert reinbringen, aber dass wir das vielleicht schon vorher mal mit ChatGPT alles, die Texte geglättet haben und überarbeitet haben, das macht es auch dem Lektor dann nochmal leichter und effizienter. Also es ist an der Stelle schon ein Beschleuniger. Ja, aber also ich finde es cool, ich finde es spannend, ich experimentiere auch und mache und schaue es mir auch an. Also ich nutze zum Beispiel auch das Thema Market Research, mir schon damit angeschaut. Ich finde, es stößt an manchen Punkten einfach noch an seine Grenzen und wird auch den Produktmanager in seinem Expertenwissen nicht ersetzen. Ne? Also wenn wir jetzt einfach von dieser Prämisse ausgehen, dass man im Produktmanagement der Experte für seinen Kunde, für seinen Anwender, für seinen Markt ist, für sein Produkt ist, dann weiß ich nicht, ob Durchschnitt gut genug ist.
Also es ersetzt definitiv, denke ich, kein Produktmanagement-Training oder auch nicht eine Erfahrung oder auch Methodenwissen von außen betrachtet. Manchmal kann man es ja aktuell noch vergleichen mit, obwohl ChatGPT und auch die KI schnell lernt. Am Anfang habe ich öfters den Vergleich gemacht mit einem Praktikanten oder einer Praktikantin, die extrem viel theoretisches Wissen hat, aber keine praktische Erfahrung. Vielleicht ergänze ich das, also wie setze ich es ein oder wir bei uns im Unternehmen. Ich sehe bei mir und bei uns eher so eine Art Nutzungsauftrag im Hinblick auf, dass man Vorreiter ist und ständig prüft, wo kann man es einsetzen und wie kann man da wirklich up to date bleiben. Ja, also 2011 hat Mark Andreessen in den USA den Artikel geschrieben, Software is eating the world. Und man kann auch jetzt sagen, 2023, 2024, KI is eating software oder KI is eating the world, weil einfach ganz viele Sachen dann doch neu gedacht werden können, wenn man sich da Prozesse anreichert durch einen Supportpartner. Ganz konkret gesprochen, klar, was wir machen ist Rechtschreibung, teilweise E-Mails, auch Formulierungen überprüfen, dann, dass man eben ChatGPT manchmal so ein bisschen als Sparringspartner im Brainstorming verwendet, bevor man irgendwie die Kollegen mit irgendeinem Thema nervt. Im Marketing zum Beispiel gibt es manchmal Videos, wo ein gewisser automatisierter Videoschnitt dann von ChatGPT bei uns im Prozess übernommen wird. Und letztendlich kann man auch gerade in der Softwareentwicklung sich viele Tipps dann auch von ChatGPT einholen, kann dann aber auch manchmal Checklisten oder Prüflisten davon erstellen lassen, wenn es zum Beispiel um das Thema Software-Testing, Feature-Testing und Qualitätssicherung geht. Und hier möchte ich so ein bisschen ergänzen um ein paar Tipps, die ich einfach wichtig finde, wenn man sich mit so einer neuen Technologie beschäftigt. Ganz grundsätzlich, denke ich, ist da eine positive Haltung wichtig, dieses Thema aktiv ausprobieren. Es ist nicht immer effizient, wenn man was Neues ausprobiert, aber ChatGPT verändert sich schnell und ganz wichtig ist aus meiner Sicht, dass die Prompts, also die Kunst liegt ja im Prompten, dass die Prompts nicht auf so einem Kleinkindniveau bleiben. Also wir haben zum Beispiel ganz oben in diesem Research-Prozess, wir haben den ganz bewusst auseinandergenommen, weil wenn man einfach nur fragt, hey, helf mir Fragen zu formulieren für ein Produkt im Bereich XY, dann kann ChatGPT auch nicht so viel Gutes rausgeben. Wenn man aber Kontext mitgibt und sagt, folgende Hypothesen haben wir, folgende Forschungsfragen haben wir, folgendes ist die Zielgruppe, dann kann ChatGPT auch bessere User-Research-Fragen schreiben. Das heißt, beim Prompting muss man stets besser werden. Deswegen kann man auch als Team oder mit anderen Kollegen in der ganzen Firma gegenseitig Prompts besprechen und austauschen. Letztens hatte ich bei uns in der Firma einfach mal reingeschrieben in unseren internen Kommunikationschat, was nutzt ihr denn aktuell für Prompts? Und dann kam von dem Marketingkollegen ein ganz, ganz spannender Input, also sehr, sehr taktisch hier reinzugehen. Ich finde es zum Beispiel auch spannend, jüngeren Leuten dabei zuzuschauen. Also ich übertreibe mal ein bisschen, aber teilweise gehen da ja die Aufgaben, die man hat, nicht erst ins Hirn und dann zu ChatGPT, sondern die Aufgaben gehen erst zu ChatGPT und dann ins Hirn zur Weiterverarbeitung. Ich übertreibe ein bisschen, aber da kann man ganz natürlich mit umgehen. Man kann auch mal googeln, was benutzen andere für Prompts? Welche Prompts gibt es für Produktmanager im Industriebereich? Wir als Evolut sind Teil der Startplatz-Community, die in Düsseldorf und Köln ist. Und der Gründer vom Startplatz, das ist eigentlich nicht nur ein Coworking, sondern auch eine Zusammen-Community für junge Unternehmen. Der hat letztendlich den Startplatz KI-Hub gegründet. Und da geht es darum, wie können Leute Wissen austauschen über KI, wie können Unternehmen, Mittelständler Neues lernen im Bereich KI. Startplatz.de will ich einfach mal als Empfehlung aussprechen. Da gibt es sehr viel, sehr unterschiedliche Formate, um Input zu finden, um heute einfach unsere Episode abzurunden. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben einen konkreten Prozess betrachtet, User Research mit KI. Da empfehlen wir einfach mal zu prompten und zu probieren, was man da selber mitmachen kann.
Ja, und da vielleicht auch nochmal zu gucken, welches KI-Tool will man denn nutzen, weil wir haben uns jetzt hier auf ChatGPT ein bisschen konzentriert. Es gibt natürlich auch noch andere Tools, Microsoft Copilot haben wir angesprochen, dann gibt es noch Gemini, den ich persönlich ganz cool finde und auch Perplexity und je nachdem, ne, was man halt macht, sind die anderen Tools vielleicht ein bisschen besser geeignet als ChatGPT. Und auch das muss man selber rausfinden und ausprobieren. Also geht einfach ins Ausprobieren.
So, und jetzt fragen sich manche, ja, wie sind denn jetzt die Prompts, die ihr verwendet? Wie sind denn jetzt die Prompts, die ihr für User Research verwenden wollt oder empfehlt? Und da haben wir uns überlegt, weil das im Podcast ein bisschen schwieriger ist, dazu ein Meetup, also ein Online-Meetup zu machen, wo ihr euch das dann auch rauskopieren könnt. Das heißt, wir machen dazu ein Meetup zum Thema Prompting und den Termin dazu geben wir bekannt. Und zwar da ganz einfach folgt der Bernadette und mir auf LinkedIn. Und wenn man von LinkedIn alle Mitteilungen bekommen will, dann kann man, wenn man auf das Profil zum Beispiel von der Bernadette drauf geht, dann gibt es rechts oben so eine Glocke und wenn man nochmal auf diese Glocke drauf gibt, dann gibt es so eine Doppelglocke und die heißt, dass LinkedIn einen über alle Beiträge von Bernadette oder zum Beispiel von mir, Anselm Zebner, informiert und das ist ganz wichtig, weil ansonsten bekommt man von LinkedIn nur irgendwelche zufällig gut laufenden Posts ausgespielt. Wenn ihr sicher sein wollt, dass ihr eben nicht nur diese gut laufenden Posts bekommt, entweder die Doppelglocke abonnieren und außerdem gibt es eben den Newsletter von der Product Lounge auf der Webseite von der Product Lounge aktivieren oder den Newsletter von Evolut auf der Webseite von Evolut abonnieren und da werden wir demnächst dieses Meetup Promptes im User Research Prozess ankündigen und ja, da freuen wir uns auf deine Teilnahme und wünschen eine schöne Woche in deinem Produktmanagement-Alltag.
Ja, cool. Vielen Dank fürs Einschalten und wir freuen uns natürlich, dich dann in dem Meetup zu sehen und zu treffen. Bis bald.
Tschüss.